Deutschlandfunk Interview.
Krisendiplomatie auf Hochtouren. Kaum sichtbar und hörbar ist in dem ganzen Konflikt derzeit jedoch die Europäische Union. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist derzeit keine prägende Stimme und Emmanuel Macron, der diese Woche die französische EU-Ratspräsidentschaft im Europaparlament einläutete und eigentlich als überzeugter Europäer gilt, hat eine Rede im Europaparlament gehalten, in der die Sicherheitspolitik nur einer von mehreren Punkten war. Ist die EU also wieder nur mit sich selbst beschäftigt oder ergreift Brüssel die Initiative? Darüber kann ich jetzt sprechen mit dem CSU-Politiker und Vorsitzenden der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber. Schönen guten Morgen, Herr Weber.
Guten Morgen, Frau Schmidt-Mattern.
Henry Kissinger hat sich vor Jahrzehnten eine Telefonnummer gewünscht, damit man jemanden erreicht in der Europäischen Union. Jetzt in der Krise, gibt's da eine Telefonnummer?
Tja, man muss festhalten, wir sind nicht arg stark vorangekommen in der Europäischen Union mit der Koordinierung unserer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und das Kernproblem dabei ist, in den Bereichen, wo Europa per Mehrheit entscheidet, im Europaparlament und bei den Staaten in der zweiten Kammer, dort kommt Europa voran. Denken Sie an den Klimaschutz, an Digitalgesetze. Dort ist Europa tätig und aktiv und auch weltweit führend. Aber in der Außenpolitik, wo wir die Einstimmigkeit nach wie vor haben, wo alles nur entschieden werden kann, wenn alle Staaten einstimmig zustimmen, sind wir blockiert und deswegen muss diese Regelung endlich weg. Der Lissabon-Vertrag würde uns das erlauben und wir bräuchten jetzt eigentlich einen französischen Präsidenten Macron, der die Staatspräsidentschaft jetzt übernommen hat, der jetzt vorangeht, der genau diese Vorschläge macht und deswegen war der Auftritt vorgestern auch enttäuschend, weil er diese Vorschläge nicht eingebracht hat.
Das heißt, Europa bleibt weiterhin am Katzentisch?
Europa hat in der ersten Ukraine-Krise, in der Krim-Krise reagiert und hat auch Sanktionen gemeinsam beschlossen. Das heißt, wir sind
das
schon
liegt ja schon einige Jahre zurück. Das hilft uns ja in der aktuellen Krise nichts weiter.
Ja, ich möchte aber nicht nur den Eindruck erwecken, dass wir gar nicht handlungsfähig sind. Das ist mühsam. Es ist extrem mühsam auf europäischer Ebene. Und leider Gottes in der aktuellen Krise erkenne ich einfach nicht die Leidenschaft und die Bereitschaft der führenden Kräfte. Emmanuel Macron hat über Diplomatie gesprochen, was wir alle priorisieren. Aber er hat darüber hinaus nichts gesagt. Also er hat eher den Eindruck erweckt, das würde dann sich dann schon lösen lassen. Und in Berlin wissen wir auch, dass wir dort speziell mit Nord Stream 2 Unsicherheiten hatten und nach wie vor haben. Und in der Phase ist natürlich Putin eher eingeladen. Er fühlt sich eher motiviert, voranzugehen. Insofern sind die führenden Kräfte, die wir in Europa haben, schwach und Europa ist schwach.
Bleiben wir einen Moment bei Emmanuel Macron. Er hat ja am Mittwoch im Europaparlament sich zur Sicherheitsarchitektur in Europa geäußert, eine strategische Wiederaufrüstung gefordert. Müssen wir wieder aufrüsten in Europa in diesen Zeiten?
Ja, wir müssen feststellen, dass wir für den Frieden eintreten, aber für heißt die Krise aufrüsten? Nicht. Aber wir die Krise nicht vorbereitet sind. Das ist Europa heute. Wir haben in Kaliningrad Mittelstreckenraketen stationiert, russische Raketen stationiert, die in wenigen Minuten Warschau, Berlin erreichen können. Und wir sind darauf in keinster Weise irgendwie schutzfähig. Israel hat dafür Methoden. Amerika hat dafür technische Einrichtungen, um sich zu schützen. Wir Europäer haben das nicht. Und es gibt ja nicht mal eine Debatte darüber, welche Schutzmöglichkeiten wir brauchen. Ich glaube, wir Europäer müssen auch zunächst mal erkennen, auch wir Deutschen, dass sich die Welt fundamental verändert hat. Manche Menschen sagen, die Ukraine, Kiew ist ja weit weg, aber aus München heraus ist Kiew näher als Madrid. Es ist nahe, es ist ernst. Und deswegen wird der Debatte über militärische Pfeiler der Europäischen Union, über eine Verteidigung der Europäischen Union, wird notwendig sein. Und die Initiative unterstütze ich ausdrücklich.
Gut, und Sie sprechen von Schutzmöglichkeiten. Ist das ein Euphemismus für Wiederaufrüstung?
Wir diskutieren ja auch bei der Polizei nicht, ob wir ihnen die notwendigen Möglichkeiten geben, Verbrecher dingfest zu machen und im Zweifel
doch,
auch schießen zu können.
Wir.
Und das machen wir im militärischen Bereich, müssen wir das genauso handhaben. Europa muss sich verteidigen können. Wir müssen die Bedrohungen analysieren und wir müssen uns verteidigen können.
Wie denn, Herr Weber? Wie müssen wir uns verteidigen können, ja?
Ja, wie verteidigt man sich? Man verteidigt sich, indem man in die Verteidigungsstrukturen investiert. Das ist, glaube ich, ziemlich klar auf der Hand. Wenn jemand mit Waffengewalt droht und 100.000 bewaffnete russische Soldaten sind eine reale Bedrohung, dann muss man sich dafür wappnen. Und das sind dann Waffen und das sind dann investieren in Verteidigungsstrukturen, moderne Verteidigungsstrukturen. Denken Sie mal nur an einen Bereich wie die Cybersecurity, wo wir jeden Tag angegriffen werden, wo öffentliche Infrastruktur in Europa jeden Tag angegriffen wird von Russland. Da brauchen wir die besten Techniker, die wir haben, die besten Programmierer, die wir haben, die uns schützen. Das ist doch ziemlich naheliegend. Und die Kernfrage, Frau Schmidt-Martin, ist für mich, sind wir uns der Bedrohungslage überhaupt bewusst? Und in der Ukraine-Frage geht es um ganz grundsätzliche Fragen der Friedensarchitektur Europas. Deswegen fand ich Macron auch etwas zu vage in seiner Beschreibung dieser Architektur, weil zwei Grundprinzipien eben nicht in Frage gestellt werden dürfen. Erstens, mit Krieg darf man nicht Grenzen verschieben in Europa. Das war seit dem Zweiten Weltkrieg unser Grundprinzip. Damit haben wir Frieden gesichert. Und das zweite Grundprinzip ist, wir dürfen die Souveränität der Staaten nicht in Frage stellen. Es gibt keine Einflusszonen mehr. Putin diktiert nicht, wie Finnland oder die Ukraine seine Zukunft sieht, sondern es diktieren nur die Menschen in diesen Ländern, wie es mit ihnen weitergeht. Und diese Prinzipien dürfen nicht zur Debatte stehen.
Ja, Herr Weber, das sind ganz wichtige grundsätzliche Punkte, die Sie da ansprechen. Keine Grenzen verschieben, die Souveränität respektieren der Staaten. Wo bleibt da die, ich sage einmal bewusst, Ruckrede der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ja, Sie sind CSU-Politiker, Frau von der Leyen stammt aus der CDU, also eine Parteienfamilie. Was würden Sie da erwarten?
Die Hauptführung liegt in der Hand der Staats- und Regierungschefs, weil die Außenpolitik nach wie vor auch vom Lissabon-Vertrag her keine Kommissionsaufgabe ist, sondern Aufgabe des Europäischen Rates, das auch von Charles Michel ist. Nichtsdestotrotz hat Ursula von der Leyen Möglichkeiten. Sie arbeitet derzeit an der Vorbereitung der Sanktionsliste und auch sie leidet darunter, wir alle leiden darunter, dass die Sanktionsliste nur beschlossen werden kann, wenn wir Einigkeit hinkriegen. Und deswegen ist der Finger nicht nach Brüssel zu richten, der Finger ist nach Berlin zu richten. Wenn Berlin uns nicht klar sagt, wir sind bereit, folgende Sanktionen, dazu gehört eben auch Nord Stream 2, mit zu beschließen, dann ist Europa schwach und dann kann auch Brüssel daran nichts ändern. Leider Gottes, ich würde mir das wünschen, dass Europa per Mehrheit beschließt und wir in Europa endlich vorankommen bei diesen Fragen.
Jetzt
aber in
der
jetzigen Lage liegt der Ball in Berlin.
Jetzt richten Sie den Finger auf die Mitgliedstaaten. Sie selber haben aber in einem Interview zum Jahreswechsel selber gefordert, dass Europa als Hauptbetroffener, so haben Sie es gesagt, mit am Tisch sitzen muss bei den Verhandlungen. Das ist aber nicht der Fall. Bei keinem der Gespräche in dieser Woche.
Genau. Das ist ja genau die Problembeschreibung, die ich aufreiße. Wir werden von Putin und auch wahrscheinlich von den Amerikanern nur bedingt ernst genommen, weil wir uns nicht einig sind. Und diese Einigkeit kann man nicht überwinden, indem man per Einstimmigkeit beschließt, weil wir dann blockiert sind. Deshalb brauchen wir neue Strukturen. Übrigens auch, wenn Sie es einen größeren Bogen sehen, Afghanistan war ein Weckruf im Sommer letzten Jahres, wo Europa auch extrem schwach ausgeschaut hat nach dem Abzug der Amerikaner, wo wir nicht die Vor-Ort-Kräfte mit retten konnten, weil Europa militärisch nicht in der Lage ist, zumindest für ein paar Wochen oder für ein paar Tage einen Kabuler Flughafen zu sichern. Deshalb, Europa braucht eine gemeinsame Außenpolitik, Abschaffung der Einstimmigkeit und wir brauchen einen militärischen Pfeiler, uns im Cyberwar und auch in der realen Bedrohung zu verteidigen zu können.
Herr Weber, so viel zu diesem Thema. Ich möchte abschließend noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich auf Italien. Silvio Berlusconi will neuer Staatspräsident werden. Am Montag beginnt die Wahl. Sie sprechen sich für Berlusconi als neues Staatsoberhaupt aus. Wie kommt's?
Silvio Berlusconi wurde von allen bürgerlichen christdemokratischen Parteien nominiert als Kandidat. Das ist eine autonome Entscheidung der italienischen
Politik. Auch von der rechten Lega unter anderem.
Die rechte Lega sitzt jetzt mit Draghi in der Regierung, stellen dort den Wirtschaftsminister, die auch sehr begrüßt wird, die tragische Wirtschaftspolitik. Also Italien ist derzeit ein Vorbild in wirtschaftlicher Entwicklung und das ist ein Lega-Minister. Insofern, ja, Sie haben recht, Lega und auch die Fratelli Italia sind nicht Teil meiner Parteienfamilie, der Europäischen Volkspartei. Da haben wir einige Grundsatzfragen noch zu klären. Aber wir haben jetzt eine stabile italienische Regierung, die auch maßgeblich von Christdemokraten und bürgerlichen Parteien mitgetragen wird. Und er ist nominiert. Er hat in seiner Geschichte viele wunde Punkte, keine Frage.
Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, weil uns auch ein bisschen die Zeit wegläuft. Sein Name ist nicht nur hier in Deutschland untrennbar mit Bunga-Bunga-Partys verbunden. Er ist vorbestraft wegen Steuerbetrug und ein Mailänder Gericht will ihn im Februar anhören wegen des Verdachts der Zeugenbestechung. Dennoch klingen Sie jetzt, sehen Sie es mal nach, ein bisschen so, als wenn Berlusconi ein lupenreiner Demokrat sei.
Dass Silvio Berlusconi ein Demokrat ist, steht für mich außer Frage. Er war über Jahre hinweg italienischer Premierminister. Wir reden über Italien. Das ist ein demokratisches, europäisches, geerdetes Land. Und ich wiederhole nochmal, es ist eine souveräne Entscheidung der italienischen Politik. Aber wir sollten als Deutsche schon auch respektvoll mit Italien umgehen. Wenn dort alle recht und alle christdemokratischen Parteien einen Kandidaten nominieren, dann sollten wir das mit Respekt entgegennehmen.
Ja, aber
Wir
zwischen
haben sicher.
Respekt und offener Unterstützung liegt ja doch noch ein Unterschied, eine Spannbreite.
Ja, es sollte niemand überraschen, dass der Fraktionschef der größten christdemokratischen Partei im Europäischen Parlament auch den offiziellen Kandidaten in Italien für das Staatspräsidentenamt, dass er das nicht ablehnt. Das sollte niemand überraschen. Wir
Ihre
sind in
eigene
Europa und wir
Partei, die
sollten.
CSU, wenn ich Sie da, pardon, noch einmal unterbrechen darf, die ist aber nicht nur überrascht, sondern sogar verärgert über Ihre Empfehlung.
Ich bin Fraktionschef der EVP im Europäischen Parlament, bin dort verantwortlich für die gesamte Christdemokratie in Europa. Und ich verstehe, dass Berlusconi bei uns in Deutschland einen gewissen Beigeschmack hat. Das verstehe ich total. Aber ich bitte auch zu sehen, er war immer ein Politiker, der über Jahre, Jahrzehnte hinweg pro Europa argumentiert hat in Italien. Im Gegensatz zu vielen anderen, auch linken Politikern, wenn ich an die Fünf-Sterne-Bewegung denke, die den Euro abschaffen wollten. In Italien in Zeit von Populismus war die Forza Italia, meine Partei in Italien, immer für Europa eingetreten. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir einfach die italienische Politik auch respektieren, wenn dort Entscheidungen gefällt werden. Fast die Hälfte der Delegierten, die dort den Staatspräsidenten wählen, kommen von der bürgerlichen Seite, sind gewählte Vertreter des Volkes Italiens. Und die haben sich jetzt für Silvio Berlusconi ausgesprochen. Das sollte man schlicht und einfach ein Stück weit respektieren. Und eben auch wahrnehmen, dass die Italiener das als Option sehen. Ob er gewählt wird, wird man sehen. Das liegt in der Hand der italienischen Entscheidungsträger.
Okay, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für dieses Interview. Manfred Weber, Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament. Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich bedanke mich.